Ja, es gibt Themen, die sind ein bisschen theoretisch. Ich denke, gestern Vormittag war so ein Thema, wo du sagst, okay, ich habe gehört, was Christsein alles beinhaltet. Aber dann gibt es Themen, die kannst du sofort umsetzen. Und das ist heute so ein Thema, um was es geht. Da, du kannst direkt danach, kannst du das umsetzen, du kannst sehr schnell erleben, was das in deinem Leben bewirken kann, wie Gott in deinem Leben wirken will. Das Thema heißt, ihr habt schon gehört, Überfluss trotz weggeben. Ich möchte euch am Anfang eine Geschichte erzählen. Ein Mann schleppt sich durch eine wasserlose Gegend, hat schon lange nichts mehr getrunken und sucht nach einer Wasserquelle und findet nichts. Und er weiß nicht mehr, wo er ist, läuft immer weiter und irgendwann sieht er so eine Hütte, so eine einfache Holzhütte. Er läuft darauf zu und die ist aber verlassen. Da ist niemand da. Und bis vor der Hütte ist so ein altmodischer Brunnen, also wo man so mit so einem Hebel pumpen muss, dass dort Wasser rauskommt. Und er freut sich, dass dort endlich Wasser. Geht dorthin, pumpt und nichts passiert. Kommt nichts raus. Und dann sieht er neben an der Pumpe dran, da sieht er so eine Flasche und da steht ein Zettel drauf und dann sagt er, wenn du Wasser haben willst, musst du erst den Inhalt dieser Flasche, also das ist voll Wasser, musst du in den Mechanismus der Pumpe reingießen und dann erst funktioniert das, erst dann kommt Wasser. Und jetzt steht der Mann vor der Entscheidung. Jetzt sagt er, okay, ich könnte sofort Wasser haben, ich könnte diese Flasche austrinken, die steht natürlich schon etwas länger hier, ist jetzt nicht kein frisches Wasser, oder ich riskiere es, kippe das alles weg, hat eventuell nichts, oder ich habe frisches Wasser, kann mich vielleicht sogar damit waschen, hat reichlich Wasser. Und er überlegt und dann macht es. Er kippt das ganze Wasser in den Mechanismus der Pumpe und pumpt und tatsächlich, es kommt Wasser. Und er füllt das ganze Becken mit Wasser, wäscht sich, trinkt so viel er will und dann füllt er die Flasche wieder auf. Und schreibt noch dazu, sagt, glaub mir, es funktioniert. Nochmal zurück. Wir wollen uns heute aus dem zweiten Korintherbrief, aus zwei Kapiteln, einige Wahrheiten über das Geben angucken. Und zwar sind ja auch wir manchmal so hin und her gerissen. Sollten wir wirklich von unserem Geld, von unserer Zeit, von unserer Kraft das abgeben? Oder ist es nicht viel besser, dass ich das alles behalte, für mich behalte? Habe ich dann nicht mehr davon? Und diese Frage, die haben sich wahrscheinlich auch die Korinther gestellt. Die hatten, bevor Paulus diesen Brief schreibt, ein Jahr vorher hatten die angefangen, eine Geldsammlung für Jerusalem durchzuführen. Die Gemeinde in Jerusalem war arm und die Korinther haben für die gesammelt. Aber irgendwann haben sie damit aufgehört. Vielleicht haben sie gedacht, naja, wir kennen die Leute nicht in Jerusalem, vielleicht sind die selber dran schuld, dass sie arm sind, die hätten ja besser umgehen können mit ihrem Geld. Was weiß ich. Auf jeden Fall schreibt Paulus ihnen einen Brief und nimmt sich zwei Kapitel Zeit, um sie zu ermutigen, weiter Geld zu spenden. Und er bringt ihnen eine ganze Reihe Gründe, warum sie diese Geldsammlung weiterführen sollen. Und da stecken eine ganze Menge Wahrheiten drin über das Geben, die für uns heute noch wichtig sind. Das erste, ich möchte lesen, 2. Korinther 8, Vers 1 bis 6. Das sagt Paulus, wir möchten euch nun, liebe Geschwister, von der besonderen Gnade berichten, die Gott den Menschen in Mazedonien, den Gemeinden in Mazedonien geschenkt hat. Die Nöte, die sie durchmachten, bedeuten eine große Bewährungsprobe für sie und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Die mazedonischen Gemeinden gingen, das kann ich bezeugen, bis an die Grenze dessen, was ihnen möglich war. Ja, sogar noch darüber hinaus. Und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Eindringlich und inständig baten sie uns um das Vorrecht, sich an dem Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem beteiligen zu dürfen, als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Und noch in anderer Hinsicht übertrafen sie unsere Erwartungen, denn vor allem anderem stellten sie sich selbst in Übereinstimmung mit Gottes Willen zunächst dem Herrn und dann auch uns zur Verfügung. Also, Paulus möchte, dass die Gemeinde in Korinth weiter für die Gemeinde in Jerusalem Geld spendet. Und deshalb nennt er Ihnen ein Beispiel von den Gemeinden aus Mazedonien. Das ist hier oben, wo der Schatten von dem Korb ist. Da ist Thessalonich, Beröa, Philippi. Das sind so diese drei Gemeinden, die im Neuen Testament erwähnt werden. Und Mazedonien damals zählte zu den ärmsten Provinzen im Römischen Reich. Das war wirklich arm. Könnte man vielleicht heute vergleichen mit Moldawien, so eine Region in Europa, die wirklich arm ist. Und die Korinther dagegen, dort im Süden von Griechenland, das war eine sehr reiche Stadt. Eine der reichsten Städte im Römischen Reich. Könnte man vielleicht jetzt mit München vergleichen oder Stuttgart. Und die Christen in Mazedonien, die waren nicht nur arm, sondern die hatten auch ständig mit Verfolgung zu tun. Die waren immer wieder angefochten. Und diese armen Gemeinden, die bekommen mit, dass Paulus eine Geldsammlung für Jerusalem durchführt. Und die fragen ihn, können wir da nicht mitmachen? Warum hast denn du uns da nicht Bescheid gesagt? Und Paulus sagt, ihr seid doch arm. Ich kann doch nicht von euch verlangen, dass ihr Geld gebt. Und die betteln ihn regelrecht an und sagen, lass uns doch mitmachen, das ist doch unfair, wenn wir nichts geben dürfen. Und diese armen Gemeinden legen Geld zusammen für die Gemeinde in Jerusalem. Und Paulus ist begeistert. Und das schreibt er den Korinthern und sagt, guck mal, diese armen Leute, die kriegen Geld zusammen, die sind so begeistert davon. Das ist ungefähr so, wie wenn jetzt jemand möchte, dass eine reiche Gemeinde in München Geld spendet für Christen in Eritrea und sagt, ich kenne eine Gemeinde aus Moldawien, die haben da auch schon gespendet. Wollt ihr euch da noch mit anschließen? Also Paulus macht hier deutlich, das ist so die erste Wahrheit, dass er deutlich macht, jeder kann geben. Also es gibt niemanden, der nichts geben kann. Selbst Arme können etwas geben. Die Mazedonier sind dafür der Beweis. Ob du etwas gibst und wie viel du gibst, das hängt nicht von deinem Einkommen ab. Das hängt von deiner Einstellung ab. Geben wird nicht durch Armut verhindert, sondern durch Geiz. Das ist ganz wichtig. Wir haben da viele Beispiele in der Bibel. Berühmtes Beispiel ist die arme Witwe im Tempel. Sie gibt ihre letzten 2 Pfennige an den Herrn. Sie gibt alles, was sie hat. Der Wert dessen, was du gibst, das hängt nicht von der Höhe deines Einkommens ab, sondern von dem, was du bereit bist zu opfern. Wir waren vor 20 Jahren, waren Anneli und ich in Wiedenest in der Bibelschule für 3 Jahre und hatten dort auch kein Einkommen. Waren davon abhängig, dass andere Leute für uns Geld gegeben haben. Und einmal in der Adventszeit haben wir von Annelies Bruder, von der Familie, die haben uns ein Paket geschickt. Es war voll mit Süßigkeiten. Also wir haben uns riesig gefreut. Alles Sachen, die wir uns nicht geleistet hätten. Und unter anderem war da ein Briefumschlag drin von unserem Neffen. Der war, denke ich, damals 9 oder 10, so in der Dreh. Und da waren 20 D-Mark drin. Also es war schon lange her, ne? Gab es noch D-Mark. Und dann hat uns unsere Schwägerin erzählt, wisst ihr, wie die 20 D-Mark zustande gekommen sind? Der Alexander, der bekommt jede Woche 1 D-Mark Taschengeld. Und er hat es gesammelt für euch. Also es sind 20 Wochen. Also wir haben uns fast nicht getraut, das zu nehmen. Das war richtig viel Geld. Der hat praktisch von 20 Wochen das komplett uns geschenkt. Das hat uns beschämt. Der hätte sich das in Süßigkeiten umsetzen können. Hat er nicht gemacht. Er wollte das weitergeben. Echter Reichtum zeigt sich darin, dass du abgeben kannst. Wenn du es nicht lernst, von deinem Taschengeld abzugeben, wieso denkst du, wenn du dann mal Geld verdienst, dass du dann was abgeben wirst? Also angenommen, du verdienst, du kriegst 20 Euro Taschengeld, Das sind, wenn du 10% geben würdest, wären das 2 Euro. Dann denkst du vielleicht, 2 Euro, was ist denn das? Wenn du 10 Wochen sammelst, ja, dann sind das 20 D-Mark, davon 20 Euro. Davon können in manchen Gegenden eine Familie mindestens einen Monat lang leben. Mit mehreren Kindern, eine Familie. Und wenn dir das schwerfällt, von 20 Euro 2 Euro wegzugeben, wie viel schwerer wird dir das fallen, wenn du mal 2000 Euro verdienst und dann 200 Euro weggeben solltest? Die zweite Wahrheit, die in den Versen, die wir gelesen haben, drinsteckt. Geben wird durch Gottes Gnade bewirkt. Paulus macht deutlich, das ist Gottes Gnade, die hier an den Mazedoniern wirkt. Das ist nicht normal, was hier passiert. Das ist übernatürlich. Also kein Mensch kommt von sich aus auf die Idee, einfach was wegzugeben. Aber die Mazedonier, die haben so sehr kapiert, wie reich sie in Jesus beschenkt sind. Und sie haben kapiert, eigentlich haben wir das von der Gemeinde aus Jerusalem zu verdanken. Von denen ging der Glaube aus. Dann sollten wir ihnen was zurückgeben. Und das ist auch so eine Wahrheit. Wenn es dir schwerfällt, von deinem Besitz, von deiner Kraft, von deiner Zeit, wie wir es von Timo gehört haben, da was abzugeben, wenn dir das schwerfällt, dann hängt es vielleicht damit zusammen, dass du entweder Gottes Gnade noch nicht erlebt hast oder nicht wirklich verstanden hast, wie reich du beschenkt bist von Gott. Paulus schreibt hier, die Mazedonier, die gaben über ihre Möglichkeiten. Die gaben mehr, als eigentlich von ihnen gefordert war. Ich weiß nicht, wie das bei denen ausgesehen hat. Vielleicht haben sie gedacht, eigentlich bräuchten wir mal neue Kleidung. Die wird schon an einigen Stellen dünn. Aber vielleicht geht es auch noch ein Jahr. Das ist jetzt wichtiger, dass die Leute in Jerusalem was haben. Vielleicht haben auch einige von denen einen Tag in der Woche auf Essen verzichtet, um was weggeben zu können. Für das, was uns wichtig ist, haben wir immer Geld übrig. Da finden wir Mittel, wie wir zu diesem Geld kommen. Ich finde es interessant, in dem Vater Unser, wie es uns in Lukas berichtet wird, Lukas 11, Vers 3, da sagt der Herr Jesus, da ist die Bitte um das tägliche Brot etwas anders. Da heißt es, unser nötiges Brot, gib uns täglich. Das finde ich eine interessante Bitte. Und vielleicht ein Tipp an dich. Bevor du dir was anschaffst, was kaufst, vielleicht wäre das eine Möglichkeit, vorher zu bitten, dass du fragst, ist das wirklich nötig? Brauche ich das wirklich? Dass du Gott bittest, zeig mir das, ob ich das brauche. Und dann entscheide, ob du es kaufst oder nicht. Wenn es nicht nötig ist, dann gib doch das, was du einsparst, weg an Leute, die es nötig haben. Eine dritte Wahrheit, die in dem Text steckt, geben entspricht dem Wesen Jesu. In Vers 9 heißt es, ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Wenn du abgibst von deiner Zeit, von deiner Kraft, von deinem Geld, dann macht das deutlich, dass der Herr Jesus begonnen hat, dich zu verändern. Du ähnelst ihm. Eine nächste Wahrheit. Nimm dir nicht nur vor, irgendetwas zu geben, sondern gib. Versprechungen helfen niemand. Vers 10 bis 12, 2. Korinther 8. Ich will euch also in dieser Sache lediglich einen Rat geben und das in eurem eigenen Interesse. Schließlich wart ihr im vorigen Jahr nicht nur die Ersten, die Geld zusammenlegten, ihr wart sogar die Ersten, die den Wunsch hatten, sich an der Sammlung zu beteiligen. Bringt dieses Unternehmen nun zum Abschluss. Sorgt dafür, dass die Durchführung nicht hinter der ursprünglichen Bereitwilligkeit zurückbleibt. Gebt entsprechend dem, was ihr habt. Denn eine bereitwillig gegebene Gabe ist Gott willkommen. Und ihr Wert bemisst sich nach dem, was der Geber besitzt, nicht nach dem, was er nicht besitzt. Also, Paulus macht hier sehr deutlich, das sagt, niemand wird dadurch geholfen, dass du versprichst, ich will 10% oder 15% von meinem Einkommen abgeben. Solange du das nur versprichst, bringt es niemand was. solange du das nicht tust, dann ist das total sinnlos. Und das macht ja auch den Korinthern deutlich. Er hat das versprochen, jetzt setzt es auch um. Nicht, was du vorhast, zählt, sondern das, was du tust. Also es gibt so einen Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Die nächste Wahrheit, und das ist so ein Schwerpunkt, Paulus stellt in diesen zwei Kapiteln, Kapitel 8 und 9, zwei göttliche Prinzipien vor. Und jetzt kommt so ein Prinzip, das werden wir uns näher anschauen. 2. Korinther 8, ab Vers 13, da heißt es, schließlich soll es nicht dahin kommen, dass ihr anderen aus ihrer Not helft und dadurch selbst in Not geratet. Es geht vielmehr darum, einen Ausgleich zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt hilft euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit dann ein anderes Mal ihr Überfluss eurem Mangel abhilft. Und auf diese Weise kommt es zu einem Ausgleich. Es heißt ja in der Schrift, wer viel gesammelt hat, hatte nicht zu viel, und wer wenig gesammelt hatte, hatte nicht zu wenig. Zurzeit ist es so bei uns auf der Welt, 1% der Weltbevölkerung besitzt mehr als 50% des gesamten Vermögens weltweit. 10% der Weltbevölkerung besitzen 85% alles Vermögens. Dazu gehört jeder von uns zu diesen 10%. Jeder in dieser Gruppe, in diesen 10%, besitzt 40 mal mehr als der Weltdurchschnitt. Und umgedreht ist es so, ungefähr 50% der Weltbevölkerung besitzen nicht mal 1% des gesamten Vermögens. Also das seht ihr, der Reichtum in dieser Welt ist total ungleich verteilt. Wenn man das umrechnet und rechnet das mal aus und sagt, angenommen, die ganze Welt würde nur aus 10 Menschen bestehen und es gibt einen Kuchen, da kriegt einer 90% des Kuchens. Und die restlichen 9 müssen sich ein Stück teilen. Das, was noch übrig bleibt, die 10%. Und das ist total ungerecht. Und Gott hat sich diese Welt nicht so vorgestellt. In Gottes Vorstellung soll niemand Überfluss haben und niemand Mangel. Das hatten wir hier gelesen. Es gibt einen interessanten Vers in 5. Mose, Kapitel 15. Da heißt es, in Vers 11, es wird in eurem Land immer Arme geben. Deshalb befehle ich euch, unterstützt eure armen und notleidenden Brüder. Oder Jesus sagt in Matthäus 26, Vers 11, die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Also es wird immer Arme geben. Und warum? Das steht auch wieder im 5. Mose, ab Vers 7, oder der Vers 7, 5. Mose 15, Vers 7. Da heißt es, wenn aber dein Bruder, ein anderer Israelit, Not leidet, irgendwo in dem Land, das der Herr euch geben wird, dann darfst du nicht hartherzig sein und deine Hand vor deinem Bruder verschließen. Das ist Gottes Idee von einem Sozialsystem. Die Armen sind deshalb da, damit du sie versorgst. Gott sagt, ich werde mich nicht darum kümmern, dass die Armen in dieser Welt verschwinden. Aber ich gebe dir so viel Geld, so viel Besitz, damit du dich darum kümmern kannst. Manche Leute fragen, wieso lässt Gott das zu, dass so viele Menschen auf dieser Welt hungern? Und das ist nicht Gottes Aufgabe, dafür zu sorgen, das ist unsere Aufgabe. Gott hat einigen in dieser Welt so viel Reichtum gegeben, dass sie davon abgeben. Das ist Gottes Idee. Wir sollen daran beteiligt sein, Menschen Gutes zu tun. Und auf dieser Welt gibt es genügend Ressourcen, um alle Menschen problemlos mit Lebensmitteln zu versorgen. Selbst wenn uns die Weltbevölkerung doppelt so groß wäre, wäre das immer noch kein Problem. Das ist nicht, dass Leute hungern, hängt nicht damit zusammen, dass es zu wenig zu essen gäbe. Es ist bloß ungleich verteilt. Paulus Nochmal zurück zu 2. Korinther 8 und Vers 15 bringt er ein Zitat aus dem Alten Testament. Da geht es um das Manna. Und ich möchte mal diese Geschichte mit euch lesen. Weil kommt so ein ganz interessantes Prinzip zum Ausdruck. Das steht in 2. Mose 16. Das ist so eine nächste Geschichte, die wichtig ist, um das zu verstehen, was Paulus hier in 2. Korinther 8 sagt. 2. Mose 16, Vers 13. Da heißt es, am Abend kamen Wachteln und ließen sich überall im Lager nieder. Und am Morgen lag ringsum das Lager Tau. Als der Tau verdunstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie reif. Als die Leute von Israel es sahen, sagten sie zueinander, was ist denn das? Denn sie wussten nichts damit anzufangen. Mose aber erklärte ihnen, dies ist das Brot, mit dem der Herr euch am Leben erhalten wird. Und er befiehlt ihnen, sammelt davon, so viel ihr braucht. Pro Person einen Krug voll, jeder soll so viel sammeln, dass es für seine Familie ausreicht. Die Leute gingen und sammelten, die einen mehr, die anderen weniger. Als sie aber abmaßen, hatten die viel gesammelt hatten, nicht zu viel, und die wenig gesammelt hatten, nicht zu wenig. Jeder hatte gerade so viel gesammelt, wie er brauchte. Moses sagte zu ihnen, niemand soll etwas davon bis zum anderen Morgen aufheben. Einige hörten aber nicht auf ihn und legten etwas für den anderen Tag zurück. Aber am Morgen war es voller Maden und stank. Da wurde Mose zornig, weil sie nicht auf ihn gehört hatten. Morgen für morgen sammelte nun jeder so viel er brauchte. Sobald die Sonne höher stieg, zerschmolz der Rest, der nicht aufgesammelt worden war. Paulus bringt diese Geschichte vom Manna und verdeutlicht mehrere Wahrheiten. Er macht deutlich, Gott gibt so viel Manna, dass für jeden genug da ist. Und am Ende hat niemand Mangel, niemand Überfluss. Und trotzdem kommen sofort einige auf die Idee und denken, was ist, wenn es morgen kein Manna gibt? Dann muss ich mir doch jetzt einen Vorrat ansammeln. Dann bin ich morgen reicher als die anderen. Dann habe ich was. Dann habe ich für die Zukunft vorgesorgt. Und das Ganze klappt nicht. Der Vorrat, der verrottet, der verfault. Und diese Gedanken überträgt Paulus auf uns heute, auf die Sache mit Geld. Und er macht deutlich, wenn vor deiner Haustür mehr Manna liegt als bei Leuten in Äthiopien oder woanders, dann ist es nicht deine Aufgabe, das einzusammeln, als Vorrat aufzuspeichern, sondern es denen zu geben. Das ist Gottes Idee. Denn er macht das sehr deutlich. Er macht deutlich, wenn du das, was du zu viel hast, ansammelst und versuchst aufzuheben, dann wird es verfaulen. Das wird verrotten. Du wirst zu dem Zeitpunkt, wo du hoffst, davon was zu haben, wahrscheinlich nichts haben. Und den Leuten, die jetzt Mangel haben, die haben auch nichts davon. Wir hatten es am Freitag. Der Herr Jesus macht es so deutlich. Er sagt, sammelt euch keine Schätze auf der Erde. Sammelt die im Himmel. Also, und du sammelst dir Schätze im Himmel, indem du das Geld, das du jetzt hast, nimmst und an Leute gibst, die Mangel haben, die das brauchen. Das ist so eine wichtige Lektion. Häufe dir kein totes Kapital an. Das nützt niemand was. Das liegt nur bei einer Bank rum und kommt dir vielleicht nie zugute. Sondern gib das lebenden Menschen, die das jetzt gebrauchen können. Die Mangel haben. Gott verbietet uns wirklich, Geld anzuhäufen. Der Herr Jesus macht das deutlich. Und es gibt noch eine Stelle im Jakobusbrief, wo das Jakobus nochmal so sehr deutlich macht, Jakobus 5, 1 bis 3, da redet er zu Leuten, die haben sich Geld angesammelt, die haben sich Schätze gesammelt. Und da sagt er, Jakobus 5, und nun zu euch Reichen, weint und klagt wegen all des Unheils, das über euch hereinbrechen wird. Der Tag kommt, an dem euer Reichtum verrottet sein wird. Motten werden eure Kleider zerfressen haben. Und euer Gold und Silber wird von Rost überzogen sein. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und wird euch zugrunde richten, als wäre er ein Feuer, das euer Fleisch verzehrt. Denn ihr habt Reichtümer angehäuft und das, obwohl wir am Ende der Zeit leben. Also Jakobus warnt hier und sagt, seid nicht so dumm und sammelt euch Schätze. Der Herr Jesus hat davor gewarnt, dass wir keine Schätze ansammeln sollten. Unser Wirtschaftssystem, in dem wir jetzt leben, das ist aufs Nehmen aufgebaut, auf Geiz und Gier. Es geht darum, dass du so viel sammelst und nimmst, wie du haben möchtest. Gottes Wirtschaftssystem ist auf Großzügigkeit, auf Geben aufgebaut, dass du von deinem Überfluss abgibst, großzügig abgibst. Das Ziel ist, alle sollen gut geben, leben, niemand soll Überfluss haben, niemand Mangel. Das heißt nicht, dass du dir nicht gönnen darfst. Gott sagt es in 1. Timotheus 6, Gott gibt uns reichlich zum Genuss. Er gibt uns so viel, dass wir Dinge genießen dürfen. Aber wir sollen an die denken, die Mangel haben. Wie sieht es jetzt ganz praktisch aus? Vor ein paar Jahren kam Annelies Chefin, Annelie hat im Pflegedienst gearbeitet, und sie kam zu ihr und hat gesagt, leg dir doch eine Zusatzrente an. Kümmere dich doch darum, dass du dann später im Alter wirklich gut versorgt bist. Und wir haben uns hingesetzt, haben überlegt, ist es wirklich dran? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Und da kann man ziemlichen Aufwand betreiben, dass man sich da das Beste raussucht. Und Gott hat uns an dieses Prinzip erinnert. Und hat gesagt, was bringt es uns jetzt, wenn wir jetzt Geld sammeln für unser Alter? Wir wissen nicht, ob wir das jemals erleben. Vielleicht sind wir vorher tot. Wir wissen nicht, ob die Versicherung oder die Bank, wo wir das einzahlen, ob es die dann noch gibt. Vielleicht haben die pleite gemacht. Ist in der Vergangenheit öfters passiert. Vielleicht ist dann das Geld, das wir angesammelt haben, überhaupt nichts mehr wert. Es bringt doch viel mehr, wenn wir jetzt das Geld in Gottes Bank einzahlen. Gott sagt das ja, sammelt euch Schätze im Himmel. Und dass wir in Sprüche 19, Vers 17 heißt es, wer über den Geringen sich erbarmt, leiht dem Herrn. Und seine Wohltat wird er ihm vergelten. Also das ist so Gottes Idee. Du zahlst in Gottes Bank ein und wenn du Geld brauchst, gib dir das Gott zurück. Und das haben wir für uns so ganz praktisch angenommen, dass wir gesagt haben, okay, wir legen ungefähr den Betrag, den wir für eine Altersvorsorge bräuchten, den geben wir ganz bewusst in Gottes Reich. Und damit unterstützen wir junge Leute, die ein Auslandsjahr machen wollen, die Missionen kennenlernen wollen. Und wir unterstützen die da ganz bewusst. Und rechnen damit, dass Gott dann, wenn wir mal Geld brauchen sollten, dass er uns dann Leute schickt und das ihnen aufs Herz legt, dass sie uns versorgen. Das ist Gottes Idee. Du gibst das, was du jetzt hast, an lebende Menschen und lässt den Reichtum nicht verfaulen. Die Bibel macht es so deutlich, da Jesus sagt in Matthäus 6, sorgt euch nicht für den morgigen Tag. Sorgt euch nicht, was ihr essen sollt, was ihr anziehen sollt. Und wie dumm ist es, wenn wir uns um unsere Rente sorgen? Wenn wir uns nicht mal um morgen sorgen dürfen, wieso sollen wir uns über übermorgen oder über, was weiß ich, in wie vielen Jahren sorgen? Da haben wir überhaupt keine Idee, was dann sein wird. Da Jesus macht es so deutlich. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und all diese Dinge, die ihr zum Leben braucht, die werden euch einfach zufallen. Also, gib großzügig weg und Gott wird sich um dich sorgen. Das ist das, was Gott wirklich verheißt. Du zahlst dein Geld in Gottes Bank ein und er wird dich nicht enttäuschen. So viele Banken sind kaputt gegangen, sind pleite gegangen. Gottes Bank ist noch niemals pleite gegangen. Dann geht es weiter. Nächstes Prinzip, habe ich ja falsch gemacht. Das nächste Prinzip, was Paulus im 2. Korintherbrief erwähnt, das ist noch so ein großes Sache, so eine ist Ausgleich, das nächste ist Satan, Kapitel 9, Vers 6. Da heißt es, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Das ist ein ganz einfaches Prinzip, das weiß jeder Bauer. Wenn du bloß ein paar Körner so geizig ausstreust, wirst du keine große Ernte einfahren. Jeder Bauer weiß, wenn ich eine gute Ernte einfahren will, dann darf ich bei der Aussaat nicht geizen. Dann muss ich ausreichend sehen. Dann kriege ich auch genug zurück. Kein Bauer betrachtet das Aussehen als Verlust und denkt, ich schmeiße das Zeug weg. Er macht das in der Hoffnung, dass er viel, viel mehr Gewinn macht. Und Paulus wendet das an auf unserem Umgang mit Geld. Vers 7. Da sagt er, jeder soll nun für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Also hier steht ganz deutlich, du allein legst fest, wie viel du gibst. Dazu darf dich niemand zwingen. Ich möchte dann ganz am Ende nochmal was dazu sagen, zu der Sache. Und das nächste ist, du sollst das nicht mit Verdruss oder mit Zwang machen, wie es in der Elberfelder heißt, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Das heißt jetzt nicht, dass du nur dann Geld geben sollst, wenn das gerade mal danach ist. Wenn du sagst, jetzt freue ich mich gerade mal, jetzt gebe ich Geld. Ich glaube, das haben wir oft festgestellt, das haben viele andere festgestellt. Manchmal ist es ein Akt des Gehorsams, einfach was wegzugeben und die Freude kommt hinterher. Und wenn du angefangen hast zu geben, dann entdeckst du, Gott schenkt Freude. Geben macht wirklich Freude. Das ist viel besser als irgendwas anderes. Jesus sagt das. Geben ist seliger als nehmen. Vers 8. In Vers 8 lese ich mal nach der Elberfelder und habe euch den mal hier vorne aufgelistet. Da heißt es, Gott aber hat die Kraft, euch jede Gnade überreich zu geben, damit ihr während ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt, überreich seid zu jedem guten Werk. In diesem Vers, da kommt fünfmal das Wort, alles vor, zumindest im Griechischen, Deutschen ist es alle und jeden, und zweimal das Wort überreich. Also hier steht, Gott hat die Kraft, uns jede Gnade zu geben. Also das heißt geistliche Gnade und materielle Gnade oder Segen. Also Gott gibt uns geistliche Dinge, hatten wir gestern, wie Frieden, wie Versöhnung, wie Freude und materielle Dinge, all das, was wir brauchen für unser Leben. Und Gott gibt uns nicht nur ein bisschen davon, er gibt uns überreichlich davon. Und warum macht er das? Das steht in der zweiten Hälfte, damit ihr überreich seid zu jedem guten Werk. Also er gibt uns das, damit auf der einen Seite wir selber genügend haben, hier heißt es, in allem, alle Zeit, alle Genüge. Also das heißt, du wirst immer genug haben für das, was du brauchst. Aber das Ziel, warum Gott dir so viel gibt, ist, damit du davon weggibst. Damit du überreich bist in jedem guten Werk. Das Neue Testament nennt uns eine ganze Reihe gute Werke und sagt, gute Werke sind, alte Leute zu besuchen. Ein gutes Werk ist, Kranke zu besuchen, andere zu ermutigen, ganz praktisch zu helfen oder Geld zu geben. Und das sollen wir verschwenderisch tun. So wie es Timo am Anfang gesagt hat, dass er das, was er gerne macht, dass er es einfach gibt. Auf Arbeit und in der Jungschararbeit, dass er sich da voll einsetzt. Und dafür hat Gott uns Gnade geschenkt. Er hat uns überreichlich gegeben, damit wir das weitergeben. Und dann heißt es, während wir das geben, werden wir selbst genügend haben. Also Gott verspricht uns hier keinen Luxus. Er sagt nicht, du wirst dann immer das beste Auto fahren, du wirst immer das neueste Handy haben, das nicht. Aber du wirst genügend zum Anziehen haben, genügend zu essen haben, du wirst ein Dach über dem Kopf haben. Und manchmal bedeutet das auch, dass wir erstmal lernen müssen, mit Sachen zufrieden zu sein. Paulus hat es gelernt. Ich lese Philipper 4, Vers 11. Da sagt Paulus, ich sage euch das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu tragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der mit mir ist, mich stark macht. Also, das gehört auch dazu. dass wir schon manchmal Zeiten des Mangels erleben. Da testet Gott unser Vertrauen auf ihn und wir lernen, mit wenig zufrieden zu sein. Aber er gibt uns das, was wir wirklich brauchen. Und Paulus macht deutlich im zweiten Korintherbrief, es gibt nie eine Zeit, in der du nicht geben kannst. Also du kannst immer geben, weil Gott dir wieder zurückgeben wird. Und das ist so diese Wahrheit, die hier drinsteckt, in diesem Prinzip mit Saat und Ernte. Du wirst nicht ärmer, wenn du abgibst. Also indem du weggibst, wird Gott dir zurückgeben. Alles, was wir bis jetzt gesehen haben im zweiten Korintherbrief, das steht schon im Alten Testament im Buch der Sprüche. Das ist so das Prinzip Gottes, wie wir mit unserem Besitz umgehen sollen. Und da heißt es, ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Du und ich, wir sind zur Ehre Gottes geschaffen worden. Wir sollen mit allem, was wir tun, sollen wir Gott groß machen. Und es soll auch im Thema Besitz deutlich werden, dass Gott der Herr ist und dass wir ihn damit verherrlichen wollen und ehren wollen. Und das ist, und gerade mit deinem Umgang mit Geld, dann machst du deutlich, ob Gott wirklich dein Herr ist. Oder ob es das Geld ist. Da Jesus sagt das so deutlich in Matthäus 6. Er sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also entweder du vertraust auf das Geld, dienst dem Geld, oder du vertraust Gott und dienst Gott und benutzt das Geld zu was Gutem. Beides gleichzeitig geht nicht. Und das ist unsere Pflicht, Gott zu ehren mit dem Besten, was wir haben. Und dann gibt Gott uns eine Verheißung. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Also, da macht Gott das nochmal deutlich. Du wirst durch Geben nie ärmer. Zum Schluss zwei ganz praktische Tipps. Das erste ist, wenn du gibst, gib von deinem Besten. Ehre den Herrn mit den Erstlingen deines Ertrages. Das heißt, ganz praktisch, wenn du Taschengeld oder Lohn bekommst, dann setz ganz am Anfang, bevor du selbst für dich Geld ausgibst, setz davon einen Teil, den du festlegst, für Gott zur Seite. Und dann gib den Gott. Ein Tipp, mach einfach einen Dauerauftrag. Dann ist es weg. Dann rechne gar nicht mehr damit, dass dir das zur Verfügung steht. Das Problem ist, wenn du das Geld, was du bekommst, zuerst für dich ausgibst und sagst, okay, ich gebe am Ende des Monats Geld davon an Gott, dann ist vielleicht das, was du eigentlich geben wolltest, nicht mehr da, weil du erst mal an dich gedacht hast. Und Gott sagt, mach genau umgedreht. Gib zuerst von dem weg, was du hast, und der Rest, den werde ich dir geben. Und der zweite Tipp, fangen mit dem Zehnten an. Im Alten Testament gab es den Zehnten. Die Israeliten, die mussten den Zehnten geben, 10% ihres Einkommens. Die konnten aber auch noch freiwillige Zusatzopfer geben. Das lesen wir auch. Wir haben viele Israeliten mehr gegeben als 10%. Im Neuen Testament lesen wir keine Regel, wie viel wir Geld geben müssen. Also das Neue Testament sagt nichts vom Zehnten. Das legt jeder selber fest, haben wir gesagt. Du bist dafür verantwortlich. Aber überleg dir mal, deine Rettung, die ist größer als die Rettung, die die Leute im Alten Testament erfahren haben. Du hast eine ewige Rettung. Die Leute sind aus Ägypten gerettet worden. Du bist von der Sünde gerettet worden, hast ewiges Leben. Wieso solltest du weniger geben als 10%? Also deshalb der Tipp, fang mit 10% an. 10%, das sind so viel, dass du es merkst, aber es tut noch nicht weh. Also das ist was, wo du so ganz praktisch machen kannst. Gott ist wirklich der Herr über mein Geld. Die Bibel macht deutlich, du bist nicht der Besitzer deines Geldes, du bist der Verwalter. Dein ganzes Leben, dein ganzes Geld gehört Gott. Und Gott stellt dir das zur Verfügung. Dein Leben, deine Arbeitskraft, deine Intelligenz und alles. Und es gehört Gott. Und er erwartet, dass du dieses Geld, deine Kraft und alles, was du hast, in seinem Sinn verwaltest. Und du hast dir das alles nicht verdient, dass du in einem reichen Land aufgewachsen bist, dass du eine Schulbildung hast, die sehr gut ist im internationalen Standard, dass du genügend Intelligenz hast, dass du einen Beruf haben kannst, wo du Geld verdienst. All das ist ein Geschenk. Du kannst nirgendwo sagen, ich war so toll und habe mir das verdient. Das hat dir Gott gegeben. Das ist ein Geschenk. Und er gab dir all diese Dinge, damit du sie in seinem Sinn verwaltest. Und aus dem Grund fang mit 10% an. Gib wenigstens so viel an Gott ab. Und du wirst erleben, dass dieses Prinzip, was wir hatten mit Tat und Ernte, dass das stimmt. Und die Bibel fordert uns Malachi auf, Gott selbst. Er fordert die Israeliten auf und sagt, gebt doch den Zehnten und testet mich damit, ob ich wirklich zu meinen Zusagen stehe. Ich lese aus Malachi 3, Vers 8. Und das ist so ein Test, den kannst du ausprobieren. Den kannst du heute damit anfangen und dann kannst du Gott testen, ob das wirklich stimmt, das Prinzip mit Tat und Ernte. Und da macht Malachi deutlich, oder Gott deutlich, die Israeliten, die den Zehnten damals nicht gegeben haben, die haben Gott beraubt. Die haben das, was eigentlich Gott gehört, nicht ihm gegeben. Malachi 3, Vers 8. Nun, ist es in Ordnung, dass der Mensch Gott beraubt? Ihr aber beraubt mich. Und fragt auch noch, wo haben wir dich beraubt? Ihr habt mich mit dem Zehnten von euren Ernteerträgen und dem Priesteranteil der Opfer, den habt ihr mir nicht ordnungsgemäß übergeben. Ein Fluch liegt auf euch, weil das ganze Volk mich betrügt. Und jetzt kommt die Herausforderung. Bringt den ganzen zehnten Teil eurer Erträge unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Also du kannst mit 10% anfangen und kannst Gott testen. Du gibst es ab und kannst testen, ob das wirklich stimmt, dass Gott dir das wieder zurückgibt. Dass er dir genügend gibt. Also das ist nicht so, dass du jetzt rechnen kannst und sagen kannst, okay, wenn ich jetzt so viel gebe, gibt mir Gott so viel zurück. Manchmal verzögert sich das Ganze. Aber das Prinzip, das stimmt. Und wenn du verstanden hast, wenn du das gemerkt hast, dass das funktioniert, dann bleib bei den Zehnten nicht stehen. Weil für manche ist 10% einfach zu wenig. Angenommen, du kriegst im Monat 400 Euro. Davon 10%, 40 Euro, das ist eine Menge Geld. Dann hast du noch 360 Euro übrig. So, davon von 400 Euro und Zehnten zu geben, ist ein Glaubensschritt. Angenommen, du verdienst eines Tages 4.000 Euro. Dann würdest du von 10% wären das 400 Euro. Dann kannst du sagen, okay, ich habe mein Gewissen erfüllt, ich gebe 400 Euro an Gott. Du hast 3.600 Euro für dich. Und du kannst sagen, ich gebe doch einen Zehnten. Aber du hast viel, viel mehr, als du brauchst. Du kannst dir mit dem restlichen Geld allen möglichen Luxus leisten, den du eigentlich nicht brauchst. Dein ganzes Leben gehört Gott. Aus dem Grund solltest du nicht fragen, wie viel Geld soll ich Gott geben, sondern eher umgedreht. Du könntest fragen, wie viel soll ich für mich behalten? Was brauche ich wirklich? Und vielleicht entdeckst du, vielleicht ist jemand, der verdient 2000 Euro und entdeckt, ich komme eigentlich mit 1000 Euro im Monat gut hin. Da habe ich genug, kann mir ab und zu mal was Schönes leisten und ich kann 1000 Euro problemlos weggeben. Das wären dann 50%. John Wesley hat es so gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der hat im 17. Jahrhundert gelebt, war ein Prediger in England. Er war eine große Erweckung zu der Zeit. Er hat jedes Dorf in England, jede Stadt mit seinem Pferd bereist, hat überall gepredigt. Und am Anfang seines Lebens, als junger Mensch, hat er im Jahr 20 Pfund verdient. Das war damals noch richtig Geld. Also das kann man nicht mal mit heute vergleichen. Und er hat sich das zur Regel gemacht, hat gesagt, ich gebe 10% davon ab. So, er hat 2 Pfund pro Jahr abgegeben, hat mit 18 Pfund gelebt. Ein Stück später ist sein Einkommen gestiegen. Er hat Bücher geschrieben, hat davon Geld gekriegt und hat dann 30, 40, 50, 60, am Ende 120 Pfund pro Jahr verdient. Und hat sich aber zum Prinzip gemacht, ich bin in meiner Jugend mit 18 Pfund zurechtgekommen. Er hat es bis zu seinem Alter durchgezogen. Ist immer bei 18 Pfund geblieben. Alles, was drüber war, hat er weggegeben. Er hat es an Gott gegeben. Mit so einer Einstellung ehrst du Gott. Da zeigst du, dass du mit deinem Besitz Gott ehrst. Du allein legst fest, wie viel du gibst. Aber wenn du das machst, du wirst Gottes Segen erleben. Das kann ich dir versprechen. Ein Hersteller von Baumaschinen, der hat nach einer Weile 90% seines Einkommens an Gott weggegeben. Und er hat beschrieben, hat gesagt, das Geld, das kam immer schneller zurück, als ich es wieder weggeben konnte. Er hat gesagt, das war wie, ich habe das Geld weggeschaufelt und Gott schaufelt zurück. Das Problem war bloß, Gott hat größere Schaufeln. Also, du kannst Gott nicht, du kannst ihm nicht überbieten im Geben. Gott bleibt und ist der größte Geber. Er wird dir immer mehr geben, als du ihm geben kannst. Gott hat mir, als wo ich 17 war, diese Lektion sehr, sehr eindrücklich gelernt. Ich habe 1989 angefangen mit einer Lehre, als mit einer Ausbildung zum Krankenpfleger. Das war damals noch in der DDR. Ich habe da im Monat 200 DDR-Mark bekommen. Und das war nicht viel. Und habe mir da vorgenommen, okay, ich gebe da 10%. So habe ich da jeden Monat 20 DDR-Mark weggegeben. Und dann kam im November der Mauerfall. So, man konnte nach Westdeutschland reisen. Und im Februar 1990, da gab es eine Einladung von Geschwistern aus Westdeutschland, dass zwei Leute aus unserer Gemeinde nach Rehe zu einem Kindermitarbeiterseminar fahren konnten. Und das ist jemand, der Leiter von unserer Kinderarbeit und ich, wir sind dorthin gefahren. Das hat jemand bezahlt. Und damals im Februar 1990, da konnte noch niemand absehen, dass im Oktober diesen Jahres die Wiedervereinigung stattfinden sollte. Da wusste auch noch niemand, dass es eine Währungsunion geben wird, sodass dass dann alle, auch die Ostdeutschen, Westgeld bekommen. Und damals im Februar war das alles ungewiss. Und die Regelung war so, man konnte 100 DDR-Mark 1:1 in 100 D-Mark umtauschen. Und dann, wenn man nochmal 100 D-Mark haben wollte, musste man 500 Ostmark dafür bezahlen. So, diese 200 D-Mark hatte ich in der Tasche. So, das war ein Vermögen. Da haben Leute damals, weil alles so unsicher war, man nicht wusste, wie das werden wird, die haben gedacht, wenn wir jetzt nicht unser Geld umtauschen, das geht alles verloren. Das sind Bekannte von uns, die hatten ziemlich viel angespart, die haben ihr ganzes Vermögen auf dem Schwarzmarkt 1:10 umgetauscht. Also für 10 Ostmark eine D-Mark. So, war alles weg. So, das heißt, diese 200 D-Mark, die ich in der Tasche stecken hatte, die waren theoretisch auf dem Schwarzmarkt, waren die 2000 Ostmark wert. Also, das war richtig viel Geld. Und wir sind dorthin gefahren, das war alles neu für mich, und ich war immer von Büchern begeistert. Da war so ein Büchertisch wie dort. Ich bin dort immer um den Büchertisch rumgeschlichen. Ich habe gesagt, das ist ja alles tolle Bücher, aber du musst überlegen, wie du dein Geld ansetzt. Vielleicht gibst du am besten gar nichts aus. Und dann weiß ich noch, wir mussten ja nichts bezahlen, es hat uns jemand geschenkt. Dann gab es aber doch an einem Nachmittag vorm Kaffee trinken, saßen wir in so einem großen Saal und da ist gespendet worden für irgendwas. Und ich saß ganz hinten und da hat mir Gott das Satz gelegt, also eigentlich hast du Gott versprochen, von allem, was du hast, 10% an ihn zu geben. Das heißt, du müsstest jetzt von diesen 200 D-Mark, du müsstest jetzt 20 D-Mark einlegen in das Körbchen. Und die Körbchen, die kamen immer näher. Und ich saß dort hinten und sagte, 20 D-Mark abgeben? Nee, das kannst du nicht machen, das ist Westgeld. Du kannst doch nicht in den Korb rein. Ich sagte, wenn ich zu Hause bin, gebe ich 20 Ostmark. Ich sagte, na, das ist unfair. Dann müsste ich eigentlich dann 200 geben. wenn ich den Schwarzmarktpreis nehme. Und ich habe dann mit mir hin und her gerungen und habe dann gedacht, okay, und habe dann wirklich 20 D-Mark genommen, habe das in den Korb gedacht und habe gesagt, okay, Gott, du bist Herr über meinen Besitz und ich gebe das jetzt und es ist gut. Und dann gehen wir raus zum Kaffee trinken und dann kommt ein älterer Bruder auf uns zu und drückt jeden von uns beiden ein Geldchen in der Hand. Das waren 20 D-Mark. Da habe ich mich geschämt. Aber da war die Geschichte noch nicht zu Ende. Stand dann abends wieder am Büchertisch und dann kam jemand und hat mir wieder einen Geldschein in der Hand gedrückt und war mir peinlich, den dort anzugucken, wie viel das Geld war. bin auf mein Zimmer gegangen, habe ihn aus meiner Tasche geholt und dann waren das 100 Themen. Und dann habe ich geheult. Und dann habe ich einfach gemerkt, du bist so blöd. Und du denkst, diese 20 D-Mark, die sind wer weiß, was für ein Vermögen. Gott ist viel, viel reicher. Der kann dich so reich beschenken. Und das möchte ich einfach Mut machen. Testet es aus. Gott gibt euch viel, viel mehr, als ihr ihm jemals geben könntet.